Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wojczak.
Ich freue mich, dass Sie bei unserer Entdeckungsreise durch die Bibel wieder mit dabei sind. Herzlich willkommen. Zunächst ein kurzer Rückblick auf die letzte Sendung. In der Apostelgeschichte in Kapitel 21 und 22 wird berichtet, wie Paulus seine dritte Missionsreise beendet und in Jerusalem ankommt. Er, der vor seiner Bekehrung zu den schlimmsten Gegnern der Christen gehört hatte, scheint bei einigen noch immer unter verschärfter Beobachtung zu stehen. So nehmen einige daran Anstoß, dass Paulus auf seinen Missionsreisen nicht nur ehemaligen Heiden zugebilligt hat, verschiedene Vorschriften des alttestamentlichen Gesetzes außer Acht zu lassen. Auch den Juden, die Christen geworden sind, hat er es offenbar freigestellt, ob sie beispielsweise an ihren Söhnen die Beschneidung vornehmen möchten oder nicht. Diese Art von Freiheit geht vielen Christen in Jerusalem, die immer noch tief im Judentum verwurzelt sind, zu weit. Diese kritische Haltung gegenüber dem Apostel Paulus führt eines Tages dazu, dass ein Gerücht die Runde macht. Paulus soll angeblich einen Nichtjuden mit in den Tempel genommen und den Tempel dadurch entweiht haben. Es entsteht ein Tumult, dem Paulus nur deshalb unbeschadet entkommt, weil ein römischer Oberst ihn in Schutzhaft nimmt. Doch dann herrscht Unklarheit darüber, was mit Paulus geschehen soll. Denn der Oberst, der kein Hebräisch versteht, hat das Geschrei der aufgebrachten Volksmenge nicht verstanden. Und Paulus einfach wieder freizulassen, das traut er sich nicht. Denn irgendetwas muss er ja auf dem Kerbholz haben, wenn so viele Menschen seinen Tod fordern. Der römische Oberst, der den Apostel Paulus in Schutzhaft genommen hat, ist ratlos. Er selbst hat den Verdacht, sein Häftling könnte ein jüdischer Freiheitskämpfer aus Ägypten sein, der vor einiger Zeit für Unruhe gesorgt hat. Von den aufgebrachten Juden wiederum, die sich vor dem Quartier der römischen Garnison versammelt haben, war keine vernünftige Antwort zu bekommen. Die einen behaupteten dies, die anderen das. Und als Paulus eine kurze Ansprache in Hebräisch an sie richtete, pöbelten sie auf Hebräisch zurück, so dass der Oberst nichts verstehen konnte. Deshalb beschließt er, Paulus an den Hohen Rat zu übergeben, die höchste Behörde des Judentums. Sollen doch die Ratsmitglieder entscheiden, ob sich Paulus eines Verbrechens schuldig gemacht hat. Dass er fortan in Gefangenschaft bleiben wird, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht absehbar. Wie es dazu kommt? Nun, die Mitglieder des jüdischen Hohen Rates werden sich über seinen Fall uneins sein. Dann werden einige Verschwörer versuchen, den Streit auf ihre Weise zu schlichten. Doch bevor ihnen das gelingt, lässt der römische Oberst den Apostel Paulus von Jerusalem nach Caesarea überstellen. Dort sollen die maßgeblichen römischen Behörden eine Entscheidung fällen. Etwa 2 Jahre dauert der Aufenthalt in Caesarea. Paulus muss vor verschiedenen Instanzen aussagen, doch weil er selbst römischer Staatsbürger ist, beruft er sich letzten Endes sogar auf den Kaiser und wird daraufhin tatsächlich nach Rom gebracht. Diese Zeit der Gefangenschaft wird von nicht wenigen Bibellesern als eine vergeudete Zeit betrachtet, als eine Zeit, in der Paulus eine vierte Missionsreise hätte unternehmen können, um weitere Menschen für das Evangelium zu gewinnen. Aber ist es wirklich eine vergeudete Zeit? Ich meine, nein. Denn im weiteren Verlauf der Apostelgeschichte werden wir entdecken, dass Paulus auch als Gefangener ein auserwähltes Werkzeug in Gottes Hand ist, so wie es schon bei seinem Bekehrungserlebnis vorausgesagt wurde. Sie und ich, wir können uns zwar nicht direkt mit dem Apostel Paulus vergleichen, sein Auftrag ist nicht unser Auftrag, aber ich bin mir sicher, dass Gott auch in den scheinbar nutzlosen Zeiten Ihres und meines Lebens wirken kann. In Zeiten des Leids, in Zeiten der Trauer, in Zeiten, in denen sich anscheinend nichts mehr zum Positiven wendet, sondern wir nur noch persönliche Niederlagen erleben. Mit großartigen Glaubenserfahrungen, die einen wohlige Schauer über den Rücken jagen und laut Halleluja rufen lassen, hat das natürlich nur wenig zu tun. Aber darauf kommt es ja auch nicht an. Allein der Glaube ist ausschlaggebend, dass wir Jesus Christus unser Leben anvertrauen, ganz gleich, ob wir mit unserem Leben zurzeit zufrieden sind oder auch nicht. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, gewährt uns der Apostel Paulus einen ungeschminkten Blick in sein Gefühlsleben. Mit einer Portion Selbstironie schreibt er dort: »Ich sollte von euch gelobt werden, da ich doch nicht weniger bin als die Überapostel.« Aber Gott lässt sich weder von seinem theologischen Wissen oder seinen Verdiensten als Missionar beeindrucken, noch von seiner Bereitschaft, sich aufzuopfern. Stattdessen teilt Gott Paulus mit: »Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.« Und tatsächlich nimmt sich Paulus das zu Herzen, denn er schreibt weiter: »Ich will mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark.« Wir erreichen nun das 23. Kapitel der Apostelgeschichte, das zunächst darüber berichtet, wie sich Paulus vor dem Hohen Rat verantworten muss. Der Hohe Rat ist die oberste Behörde des Judentums und soll nun entscheiden, ob sich Paulus irgendeiner Sache schuldig gemacht hat. Wie vorhin schon erwähnt, steht der römische Oberst, der Paulus in Schutzhaft genommen hat, der ganzen Sache ziemlich ratlos gegenüber. In den ersten Versen von Kapitel 23 wird nun berichtet: »Paulus aber sah den Hohen Rat an und sprach: Ihr Männer, liebe Brüder, ich habe mein Leben mit gutem Gewissen vor Gott geführt bis auf diesen Tag. Der hohe Priester Hananias aber befahl denen, die um ihn standen, ihn auf den Mund zu schlagen.« Doch bevor das Verhör richtig begonnen hat, bekommt der Apostel Paulus zu spüren, wer hier das Sagen hat. Er soll schweigen, bis er vom Vorsitzenden des Gremiums, dem Hohenpriester Hananias, gefragt wird. Doch Paulus lässt sich nicht einschüchtern. Vers 3. Da sprach Paulus zu ihm: »Gott wird dich schlagen, du getünchte Wand. Sitzt du da und richtest mich nach dem Gesetz und lässt mich schlagen gegen das Gesetz?« Weil sich Paulus nun nicht vor einer staatlichen und damit römischen Instanz verantworten muss, argumentiert er hier mit dem alttestamentlichen Gesetz des Mose. Solange nicht alle Anklagepunkte erörtert sind und ein Urteil gefällt wurde, darf eigentlich niemand Hand an ihn legen. Weil Paulus schmerzhaft zu spüren bekommt, dass er nicht mit einem fairen Prozess rechnen kann, geht er sofort in die Vollen und kündigt dem Hohenpriester an, dass Gott ihn zur Verantwortung ziehen wird. Eine überraschende Reaktion für alle diejenigen, die Paulus immer für einen besonders sanftmütigen und warmherzigen Mann gehalten haben. Offenbar ist er alles andere als ein Duckmäuser und hält mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg. Was aber nicht ausschließt, dass er sich andererseits durch besondere Demut und Bescheidenheit auszeichnet. Denn Demut bedeutet nicht Duckmäusertum, sondern es bedeutet für ihn, dass er sich voll und ganz dem Willen Gottes unterstellt. Und Bescheidenheit, dass er sich anderen Menschen nicht überlegen fühlt. Gegen Unrecht dagegen erhebt Paulus mutig seine Stimme und weist denjenigen, der Unrecht tut, auf die Konsequenzen hin. Auch der hohe Priester Hananias wird sich eines Tages vor Gott verantworten müssen. Die Verse 4 und 5 enthüllen nun allerdings, dass Paulus offenbar gar nicht weiß, mit wem er sich da angelegt hat. Obwohl der hohe Priester vermutlich allein durch seine Kleidung als solcher erkennbar ist. Dieser Vorfall und auch einige Bemerkungen in den Briefen des Apostels Paulus lassen vermuten, dass er an einer ziemlich ausgeprägten Sehschwäche leidet. Nachdem er den hohen Priester als getünchte Wand bezeichnet hat, wird nun berichtet: Aber die dabei standen sprachen: Schmähst du den hohen Priester Gottes? Und Paulus sprach: Liebe Brüder, ich wusste es nicht, dass er der hohe Priester ist. denn es steht geschrieben, dem Obersten deines Volkes sollst du nicht fluchen. Paulus entschuldigt sich also, indem er eingesteht, dass er nicht das Recht hatte, einen Obersten des Volkes auf eine so ruppige Art und Weise zu beschimpfen. Ja, vom Fluchen ist hier sogar die Rede, weil Paulus dem Hohenpriester angedroht hat, dass Gottes Gericht über ihn kommen werde. Auf jeden Fall können wir davon ausgehen, dass Paulus nicht nur zum Schein seinen Ausrutscher bedauert, sondern dass es ihm wirklich ernst ist. Einen Obersten des Volkes muss man respektieren, selbst wenn die Person, die dieses Amt ausfüllt, es eigentlich nicht verdient. Im 13. Kapitel des Römerbriefes schreibt Paulus zum Beispiel: So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid. Steuer, dem die Steuer gebührt. Zoll, dem der Zoll gebührt. Furcht, dem die Furcht gebührt. Ehre, dem die Ehre gebührt. Und diese Zeilen schreibt Paulus zu einer Zeit nieder, als Kaiser Nero, ein schrecklicher Tyrann, das Römische Reich beherrscht. In der Gegenwart müssen sich demokratisch gewählte Politikerinnen und Politiker selbstverständlich auch Kritik gefallen lassen und für ihr Handeln Rechenschaft ablegen. Trotzdem sollte man ihnen und vor allem den politischen Ämtern, die sie bekleiden, einen gewissen Respekt entgegenbringen, selbst wenn man politisch gesehen eine andere Richtung vertritt. Zurück zum Apostel Paulus. Durch einen sehr geschickten Schachzug bringt er nun die Mitglieder des Hohen Rates dazu, von ihm abzulassen und sich stattdessen mit altbekannten politisch-religiösen Fragen zu beschäftigen. Es geht um nicht weniger als um die gegensätzlichen Auffassungen, die von den unterschiedlichen religiösen Parteien vertreten werden. Indem Paulus erwähnt, dass er schon vor seiner Bekehrung zu den eher konservativen Pharisäern gehörte, provoziert er einen Disput zwischen den Pharisäern und den Sadduzäern im Hohen Rat. Ab Vers 6 wird berichtet: Als aber Paulus erkannte, dass ein Teil Sadduzäer war und der andere Teil Pharisäer, rief er im Rat: Ihr Männer, liebe Brüder, ich bin ein Pharisäer und ein Sohn von Pharisäern. Ich werde angeklagt um der Hoffnung und um der Auferstehung der Toten willen. Als er aber das sagte, entstand Zwietracht zwischen den Pharisäern und Sadduzäern, und die Versammlung spaltete sich. Denn die Sadduzäer sagen, es gebe keine Auferstehung, noch Engel und Geister. Die Pharisäer aber lehren beides. Es entstand aber ein großes Geschrei, und einige Schriftgelehrte von der Partei der Pharisäer standen auf, stritten und sprachen: Wir finden nichts Böses an diesem Menschen. Vielleicht hat ein Geist oder ein Engel mit ihm geredet. Als aber die Zwietracht groß wurde, befürchtete der Oberst, sie könnten Paulus zerreißen, und ließ Soldaten hinabgehen und Paulus ihnen entreißen und in die Burg führen. Ein weiteres Mal werden der römische Oberst und seine Leute für Paulus zu Lebensrettern. Und die ach so frommen Juden, die zum Hohen Rat gehören, blamieren sich durch ihre Uneinigkeit und Streitsucht bis auf die Knochen. Der römische Oberst freilich ist seinem Ziel, eine Klärung im Fall des Apostels Paulus herbeizuführen, um keinen Schritt näher gekommen. Dafür aber scheint jemand anderes einen Plan zu haben, wie es mit Paulus weitergehen soll. In Vers 11 wird berichtet: In der folgenden Nacht aber stand der Herr bei Paulus und sprach: Sei getrost, denn wie du für mich in Jerusalem Zeuge warst, so musst du auch in Rom Zeuge sein. Erinnern Sie sich noch, wie ich vorhin sagte, dass auch die Zeit, die Paulus in Gefangenschaft verbringt, keine vergeudete Zeit ist? Der Grund dafür deutet sich hier schon an. Paulus soll auch in Rom, der Hauptstadt des Römischen Reiches, ein Zeuge sein für Jesus Christus. Und zwar auf eine ähnliche Art und Weise wie in Jerusalem, wo er ja gerade als Gefangener die Gelegenheit bekommen hatte, an den Stufen zur Burg Augusta, dem Quartier der römischen Garnison, zu einer großen Volksmenge zu sprechen. Ich lese weiter ab Vers 12. Als es aber Tag wurde, rotteten sich einige Juden zusammen und verschworen sich, weder zu essen noch zu trinken, bis sie Paulus getötet hätten. Es waren aber mehr als 40, die diese Verschwörung machten. Die gingen zu den Hohenpriestern und Ältesten und sprachen: Wir haben uns durch einen Eid gebunden, nichts zu essen, bis wir Paulus getötet haben. So wirkt nun ihr mit dem Hohen Rat bei dem Oberst darauf hin, dass er ihn zu euch herunterführen lässt, als wolltet ihr ihn genauer verhören. Wir aber sind bereit, ihn zu töten, ehe er vor euch kommt. Als aber der Sohn der Schwester des Paulus von dem Anschlag hörte, ging er und kam in die Burg und berichtete es Paulus. Paulus aber rief einen von den Hauptleuten zu sich und sprach: Führe diesen jungen Mann zu dem Oberst, denn er hat ihm etwas zu sagen. Ein weiteres Mal nutzte Apostel Paulus seine Rechte als römischer Staatsbürger. Weil es noch keinen Prozess gab und keine Verurteilung, befindet er sich sozusagen in Untersuchungshaft. Das erklärt, warum ein Neffe ihn besuchen und ihn vor dem geplanten Mordanschlag warnen kann. Paulus wiederum findet sofort Gehör, als er einen der Hauptleute auffordert, den jungen Mann zu dem Oberst zu bringen. Wie man sieht, die Trennung von Staat und Religion hat auch große Vorteile. Wenn allein der jüdische Hohe Rat in Jerusalem das Sagen hätte, würde Paulus mit seiner dringenden Bitte wohl kaum Erfolg haben. So aber ist einer von den Hauptleuten bereit, den Neffen von Paulus zu dem römischen Oberst zu bringen. Ab Vers 18 wird berichtet: Der nahm ihn und führte ihn zum Oberst und sprach: Der Gefangene Paulus hat mich zu sich rufen lassen und mich gebeten, diesen jungen Mann zu dir zu führen, der dir etwas zu sagen hat. Da nahm ihn der Oberst bei der Hand und führte ihn beiseite und fragte ihn: Was ist's, das du mir zu sagen hast? Er aber sprach: Die Juden sind übereingekommen, dich zu bitten, dass du Paulus morgen vor den Hohen Rat hinunterbringen lässt, so als wollten sie ihn genauer verhören. Du aber traue ihnen nicht, denn mehr als 40 Männer von ihnen lauern ihm auf. Die haben sich verschworen, weder zu essen noch zu trinken, bis sie ihn getötet hätten. Und jetzt sind sie bereit und warten auf deine Zusage. Da ließ der Oberst den jungen Mann gehen und gebot ihm, niemandem zu sagen, dass er ihm das eröffnet hätte. An dieser Stelle möchte ich kurz innehalten und Sie darauf hinweisen, wie der Apostel Paulus mit der tödlichen Bedrohung umgeht, die auch einen frommen Mann wie ihn sicher nicht ganz kalt lässt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er zusammen mit seinem Neffen auf die Knie gegangen ist und um Bewahrung gebetet hat. Zusätzlich aber bittet er seinen Neffen, den römischen Oberst über den geplanten Mordanschlag zu informieren. Für ihn scheint das eine Selbstverständlichkeit zu sein, das eine tun und das andere nicht lassen. Mir dagegen begegnen manchmal Christen, die mir zu verstehen geben: Wenn du wirklich glaubst, kannst du anschließend deine Hände in den Schoß legen, Gott wird sich schon um dich kümmern. Diese Haltung wurde mir auch empfohlen, als ich vor vielen Jahren einmal lebensgefährlich erkrankt bin. Ich bin dieser Empfehlung nicht gefolgt, sondern habe sogar einen Arzt aufgesucht, der in seinem Fachgebiet einen ausgezeichneten Ruf hatte. Gebetet habe ich natürlich auch und mit mir viele Menschen aus meinem Verwandten- und Bekanntenkreis und aus meiner Gemeinde. Einige Christen allerdings konnten es nicht so recht verstehen, dass ich mich Gott und zusätzlich einem Arzt anvertraute. Aber zeigt das Beispiel von Paulus und seinem Neffen nicht eindeutig, dass wir auch unseren Verstand einschalten und menschliche Hilfe in Anspruch nehmen sollen? Der alarmierte Oberst jedenfalls, den wir schon in der letzten Sendung als einen gewissenhaften Mann kennengelernt haben, sorgt auch dieses Mal dafür, dass Paulus nicht in die Hände seiner Feinde fällt. Ich lese weiter ab Vers 23. Und der Oberst rief zwei Hauptleute zu sich und sprach: Rüstet 200 Soldaten, dass sie nach Caesarea ziehen, und 70 Reiter und 200 Schützen für die dritte Stunde der Nacht. Und haltet Tiere bereit, Paulus draufzusetzen und wohlverwahrt zu bringen zum Statthalter Felix. Zum Schutz des Apostels Paulus wird also eine stattliche Eskorte zusammengestellt. Und auch wenn der römische Oberst derjenige ist, der die Befehle erteilt, so bin ich mir doch ziemlich sicher, dass auch Gott seine Hand mit im Spiel hat. Zumindest hat er nichts dagegen, dass Paulus als römischer Bürger von anderen Römern gut bewacht nach Caesarea gebracht wird, um dort seine Aussage zu machen. Der Statthalter Felix wird sich dort um ihn kümmern, der, wie schon Pontius Pilatus vor ihm, sicher das milde Mittelmeerklima in Caesarea zu schätzen weiß und sich deshalb nur gelegentlich in Jerusalem blicken lässt. Weiter ab Vers 25. Und er, der römische Oberst, schrieb einen Brief, der lautete Claudius Lysias, dem edlen Statthalter Felix. Gruß zuvor. Diese Formulierung gibt den Absender und den Empfänger des Schreibens an. Der römische Oberst heißt demnach Claudius Lysias und er wendet sich an den zuständigen Statthalter Felix. Nun zum Inhalt des Briefes. Claudius Lysias schreibt, diesen Mann, nämlich Paulus, hatten die Juden ergriffen und wollten ihn töten. Damit ist jene Situation gemeint, als Paulus verdächtigt wurde, einen Nichtjuden in den Tempel mitgenommen zu haben. Weiter schreibt Claudius Lysias, da kam ich mit Soldaten dazu und entriss ihnen den und erfuhr, dass er ein römischer Bürger ist. Da ich aber erkunden wollte, weshalb sie ihn anklagten, führte ich ihn hinunter vor ihren hohen Rat. Da fand ich, dass er beschuldigt wird wegen Fragen ihres Gesetzes, aber keine Anklage gegen sich hatte, auf die Tod oder Gefängnis steht. Und als vor mich kam, dass ein Anschlag gegen den Mann geplant sei, sandte ich ihn sogleich zu dir und wies auch die Kläger an, vor dir zu sagen, was sie gegen ihn hätten. Die Soldaten nahmen Paulus, wie ihnen befohlen war, und führten ihn in der Nacht nach Antipatris. Am nächsten Tag aber ließen sie die Reiter mit ihm ziehen und kehrten wieder in die Burg zurück. Als aber jene nach Caesarea kamen, übergaben sie den Brief dem Statthalter und führten ihm auch Paulus vor. Als der Statthalter den Brief gelesen hatte, fragte er, aus welchem Land er sei. Und als er erfuhr, dass er aus Zilizien sei, sprach er, »Ich will dich verhören, wenn deine Ankläger auch da sind.« Und er ließ ihn in Gewahrsam halten im Palast des Herodes. Soweit der letzte Abschnitt von Kapitel 23. Nur so viel möchte ich Ihnen im Blick auf das nächste Kapitel schon mal verraten. Sehr lange wird es nicht dauern, bis auch die Ankläger in Caesarea ihre Aufwartung machen. Sie brennen nur darauf, dass Paulus rechtskräftig verurteilt wird. Erneut wird Paulus versuchen, sich selbst zu verteidigen, aber eines wird sehr schnell klar. Er tut es mit weniger Leidenschaft, als man es sonst von seinen Predigten her kennt. Sein eigenes Wohl scheint ihm also nicht an erster Stelle zu stehen. Sehr lange wird es nicht dauern, bis auch die Ankläger in Caesarea ihre Aufwartung machen. Doch wer genau sind überhaupt die Ankläger? Und welche Beschuldigungen wird man gegen Paulus vorbringen? Gibt es überhaupt etwas Handfestes, was man ihm vorwerfen kann? In Kapitel 21 der Apostelgeschichte wurde lediglich berichtet, dass Paulus mit einem gewissen Trophimus irgendwo in Jerusalem gesehen wurde. Daraus war das Gerücht entstanden, er hätte ihn, den Nichtjuden, verbotenerweise in den Tempel mitgebracht. Mehr als dieses Gerücht gab es eigentlich nicht. Wie die Sache weitergeht, das erfahren Sie in der nächsten Folge der Sendereihe Durch die Bibel. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder mit dabei sind.